Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie nach der Osterpause wieder begrüßen zur Vorlesung über das Böse. Ich hoffe, Sie waren gut, zu sich zumindest, was ja auch böse sein kann für andere. Wir müssen uns heute noch ein letztes Mal, das letzte Mal das schon angedeutet, müssen uns heute noch ein letztes Mal mit dem theologischen Kontext beschäftigen, innerhalb dessen der Diskurs über das Böse über Jahrtausende, zumindest in der europäischen jüdisch-christlichen Tradition, aber nicht nur jüdisch-christlichen Tradition, wie wir gleich sehen werden, geführt worden ist. Es ist ja ganz erstaunlich, dass unter diesen theologischen Paradigmen das Nachdenken über die Frage des Bösen im Zusammenhang mit den Freiheitspotenzialen, die dazu notwendigerweise als Voraussetzung gedacht werden müssen, und den Konsequenzen, die das auch für die Selbstdeutung des Menschen hat, in diesem theologischen Rahmen ja unglaublich lang und auch in einer verfeinerten Form diskutiert worden sind. Erst seit dem 18. Jahrhundert, könnte man sagen, findet so etwas wie eine Säkularisierung des Diskurses über das Böse statt, finden also philosophisch-anthropologische Konzeptionen langsam oder gewinnen diese Konzeptionen an Raum. Wir werden das nächste Mal mit Immanuel Kant sozusagen eine erste dieser nicht-theologischen Konzeptionen des Bösen kennenlernen, von der sich dann alle weiteren, so könnte man sagen, modernen Überlegungen zu diesem Thema ableiten. Aber trotzdem bleiben bestimmte Fragen, die sich im theologischen Horizont ergeben haben, natürlich auch weiterhin virulent, weiterhin im Sinne jetzt von auch für das 18., 19., ja 20. Jahrhundert, wie wir heute sehen werden, virulent. Und die Frage, um die es heute gehen wird, ist eigentlich eine, die jetzt sozusagen über einen Umweg, so könnte man sagen, versuchen muss, einen differenzierten Blick auf das Phänomen des Bösen zu gewinnen, weil der Ausgangspunkt dieser Frage nicht unbedingt derjenige nach dem Bösen oder nach dem Menschen als das Wesen, das auch das Böse tun kann, gestellt ist, sondern der Ausgangspunkt der Frage, Sie kennen sie natürlich, ist ein anderer, nämlich derjenige, man setzt voraus, dass es das Böse gibt in mannigfacher Form. Man könnte auch etwas allgemeiner formulieren, es gibt die Übel in der Welt, es gibt sozusagen das Elend, den Tod, die Sterblichkeit, die Aggressivität, es gibt den Krieg, es gibt die Vergewaltigung, es gibt den Missbrauch, wo auch immer. Und wie kann, das ist das Problem, das wir schon seit der biblischen Schöpfungsgeschichte immer mitschwingen haben, wie kann sozusagen ein Gott gedacht werden, der gut sein will und eine Welt schafft, in der es so zugeht, wie die Welt, in der wir leben. Die interessante Frage, die vor allem seit dem 17. Jahrhundert in dem Zusammenhang diskutiert worden ist, firmiert in der Philosophiegeschichte unter dem Titel Theodizee. Die Theodizee-Problematik oder Frage, wenn man es übersetzen würde, eigentlich ist ein Neologismus, das Wort gibt es im Lateinischen oder Griechischen nicht, ist ein Neologismus, den Leibniz geprägt hat, Verteidigung oder Rechtfertigung Gottes angesichts sozusagen des Zustandes seiner Schöpfung, müsste man sagen. Ja? Wie lässt sich sozusagen Gott oder die Idee eines guten Gottes rechtfertigen angesichts des Zustandes seiner Schöpfung? Die Frage selber ist übrigens nicht unbedingt christlicher oder jüdischen Ursprungs. Die Frage selber wurde auch schon in der antiken Philosophie diskutiert. Und es gibt keine bessere, kürzere, prägnantere und präzisere Entfaltung dieser Frage als die Form, in der der antike Philosoph Epikur dieses Problem formuliert hat. Sie kennen Epikur, oft missverstanden als derjenige Philosoph, der ein hedonistisches, lustbetontes Leben propagiert haben soll, was nicht ganz stimmt. Epikur war derjenige, der ein maßvolles Leben propagiert hat. Schon aus dem Grund, das war die Grundidee, dass der Mensch das Wesen ist, das in erster Linie, das war seine Hauptthese, und daraus resultiert auch schon diese Überlegung, die er dann in Bezug auf unsere Fragestellung angestellt hat, dass der Mensch ein Wesen ist, das in erster Linie darauf aus ist, Leid zu vermeiden. Also nicht Lust zu suchen, sondern Leid zu vermeiden. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass der Gewinn von Lust und das Erleben von Lust die beste Strategie ist, um Leid zu vermeiden, weil Lust ja das Gegenteil von Leid ist. Ja? Leid ist Unlust, Leid ist Schmerz, ja? Leid ist Frustration, Leid ist Depression. Ja? Und Lust ist Freude, Euphorie, Ekstase, was auch immer. Die These von Epikur war allerdings, dass es Lüste gibt, die Antike sprach also wirklich hier sehr gerne im Plural, dass es Lüste gibt unterschiedlicher Natur, körperliche Lüste, sinnliche Lüste, auch geistige Lüste, es kann ja auch ein Genuss sein, eine Vorlesung zu hören, nicht? Dass es Lüste gibt, die allerdings, wenn sie genossen werden, nicht folgenlos bleiben, sondern immer wieder in der Gegenteil umkippen. Ja? Also die Lust, die nach ihrer Erfüllung in Frustration umkippt. Ja? Die Lust, die ekstatisch erlebt, in Schmerz umkippt. Ja? Die Lust am Denken, die irgendwann einmal in Erschöpfung und Langeweile umkippt. Ja? Das heißt, Sie kennen also alle die Lust am Trinken, die im Kater endet. Ja? Sie alle kennen natürlich dieses Phänomen, die Lust an der Lust, die in der Abhängigkeit endet. Ja? Und die These von Epikur war, wir müssen mit den Lüsten maßvoll umgehen, in dem Sinne, dass wir ihre negativen Konsequenzen vermeiden müssen, denn das hieße ja, denn das würde ja bedeuten, dass wir dann nach dem Genuss der Lust erst recht leiden. Wenn ich Leid vermeiden will, dann darf ich die Lust nur insoweit genießen, nur soweit maßvoll genießen, als die negativen Konsequenzen, oder möglichen negativen Konsequenzen einer Lust möglichst gering gehalten werden. Das wäre sozusagen dann das praktische Lebensprogramm, das die Epikureer entworfen haben. Jetzt konnte ich natürlich lange darüber nachdenken und da hat sie dann ganz genaue Überlegungen gegeben, in welchem Maße man welche Lüste genießen kann, ohne hinterher mit negativen Konsequenzen konfrontiert zu sein. Und das ist eine gute geistige Hausaufgabe. Also denken Sie darüber nach, was Ihnen besonders lustvoll erscheint, wonach Sie streben. Und wenn Sie es tatsächlich in vollen Zügen genießen würden, wie wären die Konsequenzen und was hieße es, diese Konsequenzen auszuhalten? Und natürlich die interessante Frage, warum können wir trotzdem nicht umhin, uns manchen Lüsten zu widmen, auch wenn wir wissen, wie negativ die Konsequenzen sind? Also ich meine, wer schon einmal einen Kater nach einem Rausch gehabt hat, weiß, wie furchtbar das ist, und man säuft trotzdem weiter oder wieder. Ja? Also warum sozusagen lassen uns die negativen Konsequenzen nicht von diesen Lüsten uns abwenden? Das Leid gilt es also zu vermeiden, trotzdem ist das Leid in mannigfacher Form sozusagen ein Phänomen, das wir nicht beseitigen können. Und jetzt hat Epikur schon darüber nachgedacht, natürlich jetzt in einem anderen Kontext als in der jüdisch-christlichen Weise, wenn man sich einen Weltschöpfer, einen guten Gott vorstellt, der auch mächtig ist, dann wird man notgedrungen, also sofern man ein gläubiger Mensch ist, der an so einen Weltschöpfer glaubt, das sind die Voraussetzungen, dann wird man notgedrungen, das heißt also alles das gilt jetzt nicht für Atheisten, das heißt nicht, dass Atheisten damit keine Probleme hätten, das werden wir gleich sehen dann. Das Problem löst sich leider nicht, indem ich den Gott abschaffe, sondern es sozusagen wird nur spiegelverkehrt von einer anderen Seite wieder aufzurollen sein. Aber heute geht es eben sozusagen für die Gläubigen unter ihnen. Also sie glauben, die setzen den Fall. Ja, soll ja noch vorkommen. Sie glauben an einen Weltenschöpfer, der an sich gut ist und eine Welt schafft, die in einem elendiglichen Zustand ist. Da stellt sich die Frage, wie ist das Verhältnis von Gott und seiner Schöpfung und zu diesen Übeln in dieser Welt zu denken? Und Epikur gesagt, logisch betrachtet gibt es genau vier Möglichkeiten. Und in der Tat, es gibt nur diese vier Möglichkeiten. Und die gehen so. Entweder will Gott die Übel beseitigen und er kann es nicht. Oder er kann es und will es nicht. Oder er kann es nicht und will es nicht. Oder er kann es und will es. So, jetzt kommt's. Wenn Gott nun will diese Übel beseitigen und er kann nicht, so ist er schwach. Was auf einen Gott nicht zutrifft. Behalten Sie das im Kopf. Das wird eine ganz wichtige Sache werden, was die Diskussion dieser Problematik im 20. Jahrhundert betrifft, interessanterweise. Wenn Gott die Übel beseitigen wollte, er kann es aber nicht, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, ich könnte die Menschen von Krankheit befreien. Ich könnte die Menschen von Aggressivität befreien. Ich könnte durch meinen Eingriff die Kriege auf dieser Erde beenden. Ich könnte 40 Millionen Kinder pro Jahr vor dem Hungertod retten. Aber ich will es nicht. Also wenn Gott so spräche zu sich, dann, so Epikur, wäre er missgünstig, was ebenfalls einem Gott fremd ist oder zumindest fremd sein müsste. Ja, der Gedanke, einem missgünstigen, sadistischen Gott ausgeliefert zu sein, diesen Gedanken gibt es zwar, ja, in der ganzen, taucht dieser Gedanke immer wieder auf. Womöglich sozusagen haben wir es, wie Descartes formuliert hat, mit einem Genius Maligen, einem bösen Geist zu tun, dem wir ausgeliefert sind, aber das wollen wir von Gott nicht wirklich annehmen. Wenn er nicht will und nicht kann, dann wäre er sowohl missgünstig wie auch schwach, und dann erst recht kein Gott. Und jetzt kommt's. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Das ist eine entscheidende Frage. Also wir müssen davon ausgehen, und das ist sozusagen jetzt wirklich ein logisches Paradoxon. Wenn wir immer unter der Voraussetzung, wir glauben an solch einen allmächtigen, allgütigen Schöpfergott. Ja, das ist die Voraussetzung, die müssen Sie nicht teilen. Ja, aber wenn wir diese Voraussetzung mal haben, und das war sozusagen eine paradigmatische Voraussetzung für 2000 Jahre europäische Geschichte, wenn wir diese Voraussetzung haben, dann stellt sich wirklich die Frage, er könnte und er muss auch wollen als guter Gott, aber er tut das nicht. Warum nimmt er die Übel nicht weg? Und jetzt gibt es sozusagen eine ganze, man kann sozusagen auch die europäische Geistesgeschichte, auch einen Gutteil der europäischen Philosophiegeschichte genau unter der Perspektive sehen, eine Antwort zu versuchen genau auf diese Frage. Wie lässt sich Gott sozusagen rechtfertigen angesichts dieser Übel? Wie lassen sich die Übel in mannigfaltigster Form, wie immer sie uns erscheinen, interpretieren, um dieses logische Paradoxon zu lösen? Sie kennen vielleicht noch in der hebräisch-christlichen Tradition, fangen diese Überlegungen an mit dieser Geschichte von Hiob. Sie kennen sie wahrscheinlich, das Buch Hiob, das erst sehr, sehr spät in den Kanon der hebräischen Bibel aufgenommen wurde, ursprünglich aus einem anderen Kontext stammen dürfte. Und das eine interessante Konstellation zeigt. Hiob wird beschrieben sozusagen als patriarchalischer, außerordentlicher Gläubiger, moralisch vollkommen integrer, gottesfürchtiger Mann, der hier auf der Erde wandelt, lebt, alles zur vollen Zufriedenheit auch seiner Mitwelt besorgt. Und da begibt es sich eines Tages, und daran merkt man, dass das sozusagen aus anderen Quellen stammen muss, und vielleicht im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, wie man heute annimmt, sozusagen aufgenommen wurde in den Kanon der Schriften. Da begab es sich, so heißt es, ich zitiere wieder aus der Luther-Übersetzung, da begab es sich, dass die Gottessöhne kamen vor den Herrn, also vor Gott traten, auch der Satan unter ihnen. Ja, also da ist Satan noch ein nicht gefallener Engel. Ja, also deswegen sozusagen muss das aus einem anderen Kontext stammen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du denn her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf der Erde, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig, und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging Satan hinaus vor dem Herrn und beginnt jetzt sein Zerstörungswerk gegenüber Hiob und seiner Familie, um sozusagen die Festigkeit von Hiobs Glauben zu testen. Wenn sie diese Szene an eine andere berühmte Szene jetzt erinnert hat, nämlich an die Wette zwischen Gott und Mephisto aus Goethes Faust, dann hat sie das zu Recht erinnert, denn das ist die Quelle für Goethes Faust-Gott-Spiel. Nur bei Goethe wetten Gott und Mephisto sozusagen darum, dass Faust sozusagen in seinem geistigen Drang nicht abzulenken ist, nicht verführbar ist durch das Angebot irdischer Genüsse. Ja, Sie wissen es, Hexenküche, Jugendlichkeit, Flexibilität, Mobilität, Sexualität, das ist das, was Faust angeboten wird, also die Leitideen unserer Zeit. Er ist ja der modernste Charakter, den Goethe geschaffen hat. Und die These ist, also, dem kann er das alles anbieten, er wird trotzdem seinen Erkenntnisdrang unbeirrbar sein. Ja? Mephisto sagt, nein, also den kriege ich schon herum. Die Urszene, nämlich das Buch Hiob, hat er das anders konzipiert. Hier wetten die darum, dass jemand, der gläubig ist, aber dem es gleichzeitig gut geht, seinen Glauben sofort verlieren wird, wenn es ihm schlecht geht. Ja? Seinen Glauben sofort verlieren wird. Sozusagen ein starker Gottesglaube ist sozusagen eine Schönwetterangelegenheit. Nicht? Also wenn dann wirklich es dick kommt, dann verliert er diesen Glauben. Und jetzt fängt also Satan an, Hiob um alles zu bringen, was ihm bisher das Leben angenehm gemacht hat. Ja? Die Kinder sterben, die Frau stirbt, die Geschäfte gehen nicht mehr, er stürzt in Armut, die Freunde verliert er. Und Hiob verzweifelt nicht in seinem Glauben. Er hält sozusagen an Gott, was immer Satan ihm als Schicksalsschlag auferlegt, ja, er hält an Gott fest. Jetzt hat Gott zu Satan gesagt, also, du kannst dem alles nehmen, aber Hiob selbst greift nicht an. Das heißt also, das Leben Hiobs ist unantastbar, aber es denkt sich Satan, okay, das Leben, was heißt das Leben? Ja? Aber Krankheiten werden wir eben noch nicht. Und jetzt wird Hiob geschlagen mit Aussatz, mit allen möglichen an furchtbaren Krankheiten, die ihn entstellen, die ihn widerwärtig machen, die ihn vollkommen sozusagen. Und trotzdem, er zweifelt nicht an seinen Glauben bis zu einer Situation, nämlich es kommt zu einem Gespräch mit den wenigen Freunden, die ihm noch geblieben sind, und die sagen jetzt etwas, und auch diese Argumentation werden sie kennen, sie werden sie vielleicht nicht sozusagen verortet haben, dass sie genau aus diesem Kontext stammt. Und die sagen jetzt etwas, was dann tatsächlich dazu führt, dass Hiob zum ersten Mal an diesem Gott zweifelt. Nämlich sie sagen so, Hiob, schau dir an, was dir passiert ist. Ja? Die Frau ist tot, die Kinder sind tot, dein Besitz ist weg. Schau, wie du ausschaust mit deinem Aussatz. Ja? Du kannst doch nicht glauben, dass das Zufall ist. Dieses Leid, was dir widerfahren ist, was Gott dir geschickt hat, ja, das waren ja lauter gläubige Menschen, ja, dieses Leid, das Gott dir geschickt hat, das muss doch einen Grund haben. Und der Grund kann doch nur derjenige sein, dass du irgendwas getan hast, für das du jetzt bestraft wirst. Und jetzt fängt erst an, Hiob sozusagen mit seinem Gott zu richten. Denn er ist sich keiner Schuld bewusst. Ja. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Ja. Ruft Gott an, und das waren halt damals noch Zeiten, die hatten es besser, da gab es eine direkte Kommunikation mit Gott. Ja. Also das war relativ einfach. Nicht? Also, man ruft Gott an, also nicht mit Mobiltelefon, sondern steht in der Nacht aufs Feld und brüllt gen Himmel. Und Hiob brüllt, ja, dieses Leben ekelt mich an. Übrigens ist die erste Stelle, wo in unserer Tradition, wo jemand in einem quasi existenziellen Sinn einen Lebensekel formuliert. Das Leben schlechthin als etwas, was ihn anekelt, da kann man einen großen Bogen zu ziehen, dann bis zu Jean-Paul Sartre. Das Leben ekelt mich an. Ich will meiner Klage freien Lauf lassen und sozusagen fordert Gott heraus, ihm sich vor ihm zu rechtfertigen, warum er ihn mit diesem Leid geschlagen hat. Ja. Er empfindet das, so brüllt er auch. Ich schreie Gewalt und werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber kein Recht ist da. Es ist die Idee der Ungerechtigkeit. Ungerecht behandelt worden zu sein, die ihn jetzt dazu bringt, Gott herauszufordern. Und Gott, wie gesagt, antwortet ihm. Er lässt ihn nicht stehen in seiner Verzweiflung, sondern offenbart sich ihm und sagt zu ihm: Wer ist es denn, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Und jetzt kommt der unglaublich interessante, das muss ich wirklich so das vorstellen, eine unglaublich interessante Argumentation aus der Perspektive Gottes. Ja? Dass er jetzt hier sozusagen auffordert, dass du gescheit bist. Ja? Weißt du, wie das Universum funktioniert, das ich geschaffen habe? Ja? Und jetzt fragt er hier sozusagen danach, kannst du alles das, was ich kann? Ja? Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor? Und wer hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, das Wasser sich zusammenzieht, wie Stein und der Wasserspiegel gefriert? Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du den Leviathan fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du ihm ein Binsenseil an die Nase legen und einen Haken ihm die Backen durchbohren? Meinst du, er wird dich lange um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? Leviathan, das ist dieses mythische Ungeheuer. Sie kennen das, weil Thomas Hobbes das dann später als Symbol für den übermächtigen Staat gewählt hat. Das ist sozusagen die Stelle, an der der Leviathan, der ansonsten keine Rolle spielt in der Bibel, auftaucht, als Symbol, als Metapher für ein ungeheures Gewaltpotenzial, das sozusagen Ausdruck auch der Potenzialität der Schöpfung ist. Und Hiob maßt sich an, mit jemandem, nämlich Gott, der alles das geschaffen hat, der über alles das gebietet, ja, der so ein Universum kreiert hat, mit dem maßt sich Hiob an, sozusagen zu richten und zu rechten. Der Gedanke, und Hiob knickt da natürlich ein, weil ich muss zugeben, dass er keine Ahnung von dem, wovon hier gesprochen wird. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, sagt er dann, also wie ein ertapptes Kind, der das gar nicht glaubt, dass es wirklich Lehrer oder Polizei oder irgendwas oder Professoren gibt. Ja. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das heißt, er akzeptiert, aber jetzt ist die Frage, was akzeptiert er hier eigentlich? Ja. Er akzeptiert, und das ist sozusagen eine theologische, dann letztlich auch in den theologischen Diskussionen immer wieder formulierte These, er akzeptiert, dass er sein Leid, sein Elend, seine Krankheiten, sein Schicksal, das Sterben seiner Familie, dass er das sozusagen akzeptiert aus dem Grund, weil er nicht weiß, was tatsächlich Gottes Pläne sind. Ja? Er durchschaut das alles nicht. Und sein Rechtsbegriff, sein Gerechtigkeitsbegriff ist sozusagen unangemessen dem Weltganzen gegenüber. Dieser Gerechtigkeitsbegriff, so könnte man sagen, ist kindisch und egoistisch angesichts der Unermesslichkeit und der Unendlichkeit der Schöpfung. Er ist klein und kleinlich und deshalb bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als das einfach zu akzeptieren. Er begibt sich sozusagen ganz in die Hand Gottes, mach mit mir, was du willst. Interessanterweise das, was mit ihm gemacht worden ist, hat nicht Gott gemacht, sondern Satan. Also auch interessante Frage. Man braucht immer Handlanger. Ja? Wenn man es wirklich böse will, braucht man Handlanger dazu. Merken Sie sich das. Und dann sagt Gott, okay, also er hat seine Prüfung bestanden. Auch das ist ein unglaublicher, wirkmächtiger Gedanke, jemanden zu prüfen. Ja, und drauf zu kommen, und zwar wirklich willentlich zu prüfen, auf gemeine Art zu prüfen, ja, ihn in Versuchung zu führen, ihn in eine Situation zu bringen, wo er sich wirklich nicht mehr aussehen kann, um drauf zu kommen, ist er wirklich verlässlich. Ja, ist das Motiv der Prüfung, was weiß ich, also nur noch einen Knotenpunkt, Mozarts Zauberflöte. Ja, also Termini muss auch alle diese Prüfungen durchmachen, widersinnige Prüfungen, gemeine Prüfungen, aber erst dann zeigt er sich wirklich als reif. Papageno, wie Sie wissen, scheitert schon bei der ersten Prüfung und hat aber auch dann noch ein nettes Leben. zumindest bei Mozart. Und dann ist Gott großzügig, was er wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht so oft ist, ja, denn er zahlt jetzt in positiver Art und Weise, wie es dann so schön heißt, Hiob alles in doppelter Weise zurück. Also er wird wieder reich, er findet wieder eine Frau, er kriegt wieder Kinder, er gesundet, der Aussatz verschwindet, er kann sich sozusagen am Wieder seines Lebens in der Art und Weise freuen. Das für uns Interessante ist jetzt natürlich die Frage, ob das ein plausibler Ansatz ist, zu sagen, Gott ist angesichts der Übel in der Welt nur so zu rechtfertigen oder dadurch zu rechtfertigen, dass ich sagen kann, ich habe selber mit meinem beschränkten Verstand, mit meiner beschränkten Existenz keine Möglichkeit, wirklich den Stellenwert der Übel, wirklich den Stellenwert des Bösen angemessen einzuschätzen. Es könnte sein, das ist sozusagen eigentlich der Grundgedanke, den Gott Hiob präsentiert, ja? Es könnte sein, dass das, was wir als das Böse, als die Übel erfahren und auffassen, als das Leid, dem wir ausgesetzt sind, aus einem größeren Kontext gesprochen, aus dem der universalen Schöpfung gesprochen, durchaus in sich etwas Positives darstellt. Ja? Das heißt also, die Frage, inwiefern das, was wir als Böse erleben oder als Böse interpretieren, in einem größeren Zusammenhang gar nicht böse ist, ja? Ist sozusagen eine Variante, mit der man versucht hat, sozusagen diese Frage nach dem Gott, der die Übel nicht beseitigen kann, zu lösen. Derjenige Philosoph, der das am präzisesten gemacht hat, auf den ja eben auch diese Begriffsprägung der Theodizee zurückgeht, war, wie Sie wissen, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz, der nicht nur ein großer Philosoph und Naturwissenschaftler, sondern vor allem auch ein großer Mathematiker war, hat das Ganze sozusagen sehr rational und sehr logisch durchdacht. Und das ist sozusagen für Logiker, jetzt nicht für gläubige Menschen vielleicht eher ein Affront, ja, aber für Logiker ist die Theodizee ein einziges Vergnügen zu lesen, ja, weil die Ableitungen so präzise und so klar sind. Aber man muss sozusagen bestimmte Voraussetzungen natürlich teilen, wie immer, also bestimmte Prämissen, bestimmte Axiome muss man annehmen, um diese Ableitungen dann so richtig genießen zu können. Die erste Voraussetzung ist natürlich diejenige, die schon Epikur gemacht hat, gläubige Menschen machen, es gibt sozusagen den gütigen und allmächtigen Schöpfer. Denn nur dann ist das Problem ja wirklich spannend. Leibniz war allerdings derjenige, der schon darauf aufmerksam gemacht hat, ich habe es Ihnen schon vorhin angedeutet, im Grunde lösen wir das Problem nicht, wenn wir glauben, wir können diese Voraussetzung einfach kappen. Ja, jetzt ist die Frage, was ist jetzt sozusagen für Atheisten, was bleibt für Atheisten übrig? Leibniz hat das Problem so formuliert, das stimmt schon, ja? Also Gott ist mal eine Gedankenvoraussetzung. Und wenn ich diese Gedankenvoraussetzung mache, es gibt einen gütigen und allmächtigen Gott, stellt sich natürlich die Frage, woher kommt dann das Übel, woher kommt das Böse? Wenn ich allerdings diese Voraussetzung nicht mache, also es gibt keinen Gott, ja, wenn ich jetzt ein Atheist bin, und dann merken Sie, wie scharf Leibniz gedacht hat. Wenn ich Atheist bin, dreht sich das Problem um. Da habe ich nicht die Frage, mir zu stellen, woher kommt das Übel? Weil da sehe ich ja, dass es da ist. Ja? Sondern wenn ich Atheist bin, stellt sich die Frage, woher kommt das Gute? Was ja auch eine interessante Frage ist. Ja? Wenn es keinen Gott gibt, ja, woher kommt das Gute? Wenn es keinen Gott gibt, dann sind wir biomechanische Maschinen. Ja? Wir tun, was wir tun. Fressen, saufen, morden, vergewaltigen. Das machen biomechanische Maschinen. Ja? Warum dann der Anspruch des Guten? Es genügt ja, wenn jeder seinen Egoismus frönt. Die Stärksten setzen sich durch, die Schwachen werden vernichtet, die Kinder nichts zum Essen haben, verhungern. Warum soll man jemandem helfen, der einem selber nicht helfen kann? Ja? Woher das Gute? Woher die Idee der Freundlichkeit in dieser Welt, wie das Bertolt Brecht formuliert hat, ja, wenn es keinen Gott gibt. Ich denke, dass die Schärfe, mit der Leibniz die Frage gestellt hat, gerade in den gegenwärtigen Atheismusdebatten, die ja sehr virulent sind, wie Sie wissen, denken Sie an Dawkins und seinen Gotteswahn, dass diese Schärfe nicht eingeholt wird. Ja. Sie kennen vielleicht diesen berühmten Satz von Dostoevsky aus den Brüdern Karamasow, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. Ja, verliert die Moral ihren Sinn. Das ist die Wahrheit sozusagen dieses Satzes, wie sie Leibniz versucht logisch darzustellen. Ja?
Das heißt nicht, dass Atheisten keine guten Menschen sein können. Die meisten Atheisten sind vollkommen harmlos und freundliche Wesen. Ja? Wahrscheinlich freundlicher und harmloser als so manche Christen, wie wir mittlerweile wissen, nicht? Oder seit 2000 Jahren wissen. Also das ist jetzt nicht der Punkt. Ja? Sondern der Punkt ist, dass es für die Idee der Moralität, für die Idee des Guten, sozusagen in einer Welt ohne Gott, im Grunde keine wirklich plausible Argumentationsgrundlage gibt. Ich meine, die ganze neuzeitliche Moralphilosophie seit Immanuel Kant wird sich genau an dem Punkt abarbeiten. Ja, und seit Kant könnte man sagen, besteht philosophische Ethik in dem Bemühen, trotzdem eine Idee des Guten formulieren zu können, ohne sagen, auf diese transzendente Rechtfertigung Gottes, des Guten durch einen Gott zurückzugreifen. Immanuel Kant, nur so nebenbei gesagt, ist es nicht hundertprozentig gelungen. Ja, sondern auch er musste in der Kritik der praktischen Vernunft, Sie kennen es, Gott und die Sterblichkeit der Seele, also die Potenzialität eines transzendenten Gerichtes, zumindest als Postulat, ja, als Forderung, als Annahme, als Unterstellung der praktischen Vernunft annehmen, um seine ja sehr, sehr rigorose Moralphilosophie rechtfertigen zu können. Aber das nur sozusagen zu zeigen, dass der Leibniz das ganz scharf gesehen hat, also wenn wir jetzt Gott als Voraussetzung streichen, handeln wir uns nur ein anderes Problem ein, das natürlich genauso spannend zu bearbeiten ist. Ja? Das heißt, ich sehe jetzt das mal eher unter logisch-ästhetischen Gesichtspunkten, das sind zwei Varianten, mit dem Problem zu arbeiten, beide sind spannend, beide stellen eigentümliche Voraussetzungen dar. Wir wenden uns jetzt mal der Variante zu, die auch Leibniz noch sehr interessiert hat, nämlich wie gehen wir mit dem Problem um unter der Voraussetzung, es gibt diesen Gott oder es gäbe diesen Gott. Sie können das ruhig im Konjunktiv abhandeln, wie das eben bei solchen Kalkülen, bei solchen logischen Kalkülen, wie es Leibniz hier aufgestellt hat, natürlich mitunter vorkommt. Jetzt hat Leibniz folgenden Gedanken, also wir nehmen jetzt sozusagen an, es gibt einen guten und allmächtigen Gott, dann müssen wir unterstellen, dass dieser Gott, wenn er überhaupt etwas macht, ja, was schon eine interessante Frage ist, warum hat Gott überhaupt etwas gemacht? Ja, das hätte er auch sein lassen können. Ja. Aber wenn er sich schon entschließt, so Leibniz, ja, und ich finde es immer faszinierend, wenn Menschen oder Philosophen oder wer auch immer sich so versuchen, in die Gedankenwelt Gottes reinzuversetzen. Ja, wie wäre es, Gott zu sein? Also, wenn Gott sich schon entschließt, was zu tun, dann ist völlig klar, denn sonst wäre er echt kein Gott, ja, dass das, was er tun will, das Beste sein soll, was möglich ist. Ja. Aus einer, und da denkt Leibniz sozusagen tatsächlich, man könnte fast sagen, wie ein Technokrat, ja, aus einer gegebenen Anzahl von Möglichkeiten wird Gott diejenige wählen, die am besten ist. Es wäre eines Gottes unwürdig, ja, und würde ihn in einen Selbstwiderspruch führen, den er nicht aushielte, eine Welt zu schaffen im Wissen, er hätte auch eine bessere machen können. Es ist ungefähr so wie ein Computeringenieur, was weiß ich, bei Apple, nicht? Also der jetzt ein neues Gerät auf den Markt bringt, Sie wissen, wovon ich spreche. Steve Jobs ist ja Gott, wie Sie wissen, in der Community. Er bringt ein Gerät auf den Markt und denken wir mal, wir unterstellen ihm, wir wüssten, er hätte eigentlich was Besseres machen können. Das, was er jetzt auf den Markt bringt, ist nicht das Optimum. Ja? Er hätte was Besseres machen können. Das würde also niemand, der zu dieser Community von Technikgläubigen gehört, Steve Jobs unterstellen. Ja, die sind alle überzeugt davon, man braucht sich ja nur die Pressekonferenz anschauen, wenn er sozusagen das neue Gerät präsentiert, die Schöpfung aus dem Nichts, ne? Und die gläubigen Gesichter, und sie alle wissen, das ist das Optimum, also das ist sozusagen das Ultimative, was gegenwärtig möglich ist auf diesem technologischen Sektor. Genauso denkt sich Leibniz den Schöpfergott. Ja? Der macht etwas und aus einer gegebenen Anzahl von Möglichkeiten macht dann natürlich das Beste. Das Beste heißt allerdings nicht, dass das, was jetzt geschaffen wurde, vollkommen ist. Also das, was Steve Jobs jetzt kreiert hat, so liest man zumindest in manchen Zeitschriften, soll ein ziemlicher Mist sein. Aber es ist sozusagen in dem Rahmen wahrscheinlich das Beste. Aber das Beste heißt nicht, dass es tatsächlich alle Bedürfnisse befriedigt, alles kann, was man gerne hätte, dass es kann, alle Möglichkeiten uns eröffnet, fehlerfrei funktioniert. Das heißt das alles nicht. Sondern es heißt nur, es war nichts Besseres möglich. Ja. Sie müssen sozusagen diesen Gedankengang, ja, den Leibniz hier vorexerziert hat, wirklich ganz scharf mit und durchdenken, und viele Missverständnisse von Leibniz' DODC beruhen gerade darauf, dass man diesen Gedankengang gerade nicht nachvollzogen hat, nämlich dass das Beste nicht bedeuten muss, dass etwas wirklich in einem moralischen Sinn auch schon gut oder gar vollkommen ist. Ja? Sondern das Beste kann auch was ganz Minderwertiges sein, aber es gibt eben nichts Besseres. Ja? Genauso wie, Sie kennen das berühmte Wort von Churchill, die Demokratie ist eine furchtbare Staatsform, aber es gibt keine bessere. Ja, genau in dem Sinn. Ja, es gibt keine bessere. Und so ist auch diese Welt beschaffen. Leibniz hätte Gott eine bessere Welt schaffen können, hätte es getan. Also ist das, was wir vorfinden, mit all den Übeln, Nachteilen, Katastrophen, mit all den Aggressivitäten und Bösartigkeiten, ist das Beste. So, das ist das eine. Also Optimum heißt in dem Sinn tatsächlich nur, es ist nichts Besseres möglich. Und wir müssen jetzt davon ausgehen, dass wenn Gott das Beste geschaffen hat, was möglich ist, dass dieses Beste natürlich auch wenn es aus unserer Perspektive vollkommen unzulänglich erscheint, in sich trotzdem eine sinnhafte Ordnung ergibt, denn es wäre undenkbar, dass Gott sozusagen tatsächlich etwas Unsinniges geschaffen hat. Und jetzt versucht Leibniz sozusagen die Sinnhaftigkeit dieser Schöpfung zu rekonstruieren. Und er macht da eine folgenreiche Unterscheidung, indem er die Übel, mit denen diese Welt ausgestattet und behaftet ist, differenziert. Die ist berühmt geworden, diese Unterscheidung, und bitte Sie auch im Kopf zu behalten. Er spricht nämlich davon, dass es drei Arten von Übeln gibt, drei Arten von Maler. Das Malum Metaphysicum, das metaphysische, grundlegende, fundamentale Übel, so könnte man sagen. Das Malum Physicum, also physikalische, physische, naturhafte Übel, und das Malum Morale, das moralische Übel, das im eigentlichen Sinne das Böse, also das, was sozusagen am Menschen haftet. Leibniz hat sozusagen jetzt diese drei Formen untersucht. Wir alle kennen übrigens noch immer alle diese drei Formen der Übel, auch in unseren alltäglichen Diskursen, Sie können das sofort nachvollziehen. Das metaphysische Übel ist nichts anderes, und das ist natürlich jetzt schon eine harte Frage, ist nichts anderes als die These, dass das Universum, Gottes Schöpfung, und Leibniz hat das wirklich sehr schön, wirklich schon vor Erfindung, muss ich wirklich sagen, vor Erfindung oder Popularisierung der Systemtheorie, das Universum tatsächlich nicht als eine Agglomeration von Dingen, Sternen, Planeten, was auch immer gesehen, sondern wirklich als ein System. Als ein System, in dem alles, wie er wörtlich formuliert, in dem alles mit allem zusammenhängt und alles auf alles wirkt. Ja? Alles mit allem zusammen und alles auf alles wirkt. Das ist das berühmte Beispiel aus der Systemtheorie. Sie kennen sie, kennen es, der Flügelschlag eines Schmetterlings in Mexiko kann einen Orkan in China auslösen. Über die verschiedenen Wirkungsschritte in der Atmosphäre, ist ein Gedanke, der auf Leibniz zurückgeht. Ja, dass sozusagen die kleinste Ursache in diesem vielfältigen Wirkungszusammenhang eines Universums, in dem alles mit allem zusammenhängt, eine kleinste Ursache an einem ganz anderen Ort, vielleicht auch zu einer ganz anderen Zeit, die größte Wirkung haben kann. Das ist sozusagen das Bild, das Leibniz von der Schöpfung hat. Die Frage jetzt nach dem metaphysischen Übel ist diejenige, welchen Grad an Vollkommenheit kann solch eine göttliche Schöpfung überhaupt haben? Und Leibniz sagt, sie muss aus logischen Gründen imperfekt sein, sie muss aus logischen Gründen unvollkommen sein, sie muss aus logischen Gründen gleichsam mit einem prinzipiellen metaphysischen Übel behaftet sein. Das eben bedeutet, diese Schöpfung hat einen Anfang, sie wird auch ein Ende haben, sie ist unvollkommen, sie funktioniert nicht sozusagen in einer vollkommenen Art und Weise. Und der logische Grund dafür liegt darin, wäre die Schöpfung vollkommen, wäre die Schöpfung unendlich, dann würde diese Schöpfung durch Attribute ausgezeichnet sein, die eigentlich nur Gott zukommen, dann wäre diese Schöpfung eigentlich Gott. Ja? Es muss aber zwischen Schöpfer und Geschöpf eine Differenz sein. Sonst ist diese Schöpfung keine Schöpfung, sondern identisch mit dem Schöpfer. Ja? Das heißt also, es gibt natürlich diese pantheistische Konzeption, dass Gott nichts anderes ist als seine Schöpfung. Ja? Aber Leibniz hat nicht diese Position vertreten. sondern gesagt, also es muss eine Differenz geben zwischen Gott und Schöpfung, und wenn es zur Eigenschaft Gottes gehört, vollkommen zu sein, dann muss die Schöpfung unvollkommen sein. Sonst ist sie Gott. Und das ist sozusagen für ihn keine Denkmöglichkeit. Das heißt also, wir können gar nicht anders, als davon auszugehen, dass Gott keine vollkommene Welt geschaffen haben kann, aus prinzipiellen Gründen. Das heißt, die beste aller denkbaren Welten muss notwendigerweise gleichzeitig eine unvollkommene Welt sein. Das ist aber das prinzipielle metaphysische Problem. Und letztendlich heißt Unvollkommenheit in diesem Fall, es ist eine endliche Welt. Eine endliche Welt, und wir wissen, es ist eine endliche Welt, sie ist irgendwann mal entstanden. Die Kosmologen und Astrophysiker streiten sich vor wie vielen Milliarden Jahren, aber sie ist einmal entstanden. Und sie wird zumindest in dieser Form auch wieder vergehen. Also wir werden in 4 Millionen Jahren verglühen, wenn wir uns nicht schon vorher selber verglühen. Ja. Das ist eine andere Frage. Also dazu kommen wir gleich. Zweite Dimension, die physischen Übel. Da sind wir schon bei diesem Verglühen. Die physischen Übel bestehen darin, dass es, man könnte modern formulieren, und Leibniz hat das auch schon angedacht, die physischen Übel bestehen darin, es gibt Naturkatastrophen. Und das ist etwas, es gibt Naturkatastrophen. Es gibt Dinge, die uns wehtun, die von der Natur kommen. Die Natur überhaupt ist ja dem Menschen sozusagen von allen Anbeginn als das große Gegenüber, als der große Feind. Als der Hans Blumenberger das mal so schön formuliert, als Absolutismus der Wirklichkeit entgegengetreten. Ja. Und Menschsein, Kultur entwickeln, Zivilisation entwickeln, Technik entwickeln, heißt bis heute im Grunde nichts anderes, als sich gegen die Natur zur Wehr zu setzen. Ja. Das fängt mit dem Regenschirm an. Wir wollen uns nicht sozusagen wehrlos diesen Wassermassen ausschütten, von denen keiner weiß, warum sie gerade jetzt auf uns herniederstürzen. Und das endet damit, dass man im großen Stil gegenwärtig beginnt mit Versuchen, das Wetter durch chemische Injektionen zu beeinflussen und zu gestalten. Es also regnen zu lassen, dann, wenn eh alle zu Hause sitzen und wenn es gerade keine Fremdenverkehrssaison ist und wenn alle raus wollen, soll die Sonne scheinen. Das ist keine Utopie mehr, Sie wissen, dass es manchen Weltgegenden, das im großen Stil gemacht wird. Ja. Das heißt also, die Natur als etwas, was uns gegenüber gewisserweise immer mit nachteiligen Wirkungsmöglichkeiten und Einwirkungen, zumindest aus unserer Perspektive, verbunden ist. Und sozusagen dieses physische, diese physischen Übel, sind einerseits etwas, dem man ausgesetzt ist und dem man nur ausgesetzt sein kann, und auf der anderen Seite, dem man auch natürlich vor allem unter der Prämisse, es gibt diesen Schöpfergott, ratlos gegenübersteht, weil man sich fragen muss, warum passiert das gerade jetzt? Ja? Warum passiert das gerade jetzt? So muss das Hiob erfahren haben. Ja? Warum sterben meine Kinder gerade jetzt? Alle anderen Kinder leben weiter, meine Kinder sterben. Ja? Sie kennen das, ist diese Ratlosigkeit, die einem befällt, angesichts der Brutalität, mit der der Zufall sozusagen hier seine negativen Konsequenzen völlig ungerecht und völlig willkürlich verteilt. Ja? Erdbeben. Ja? Warum gerade jetzt? Warum gerade dort? Warum gerade in dieser Stadt? Ja? Zu einem Zeitpunkt, wo es gerade viele Menschen trifft. Ja? Andere Naturkatastrophen, Hurricanes. Ja? Wir alle wissen, wenn der ein paar Kilometer weiter nördlich von New Orleans vorbeigezogen, wäre nichts passiert. Ja, so ist eine Stadt vernichtet worden. Ja? Warum? Die Idee von Leibniz war natürlich, dass diese physischen Übel im Weltganzen, in diesem Ursache-Wirkungszusammenhang, eine notwendige Erscheinung ist, deren Beurteilung sich sozusagen unseren Möglichkeiten entzieht, weil wir nicht so wie Gott den Überblick haben über die gesamten Wirkungszusammenhänge des Universums. Und nur aus unserer Perspektive der Betroffenheit erscheint das als Problem. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass Leibniz natürlich in einer Zeit lebte oder am Ende einer Epoche lebte, wo tatsächlich die sogenannten, von ihm sogenannten physischen Übel, ja, also Übel wie Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen, vom Menschen als wesentlich bedrohlicher empfunden worden sind, als diejenigen Übel, die vom Menschen selbst ausgegangen sind. Ja? Aus zwei Gründen. Ja? Vor Erfindung der Massenvernichtungswaffen waren natürlich Menschen auch schon böse, aber sozusagen das, was man sich gegenseitig an Leid zufügen konnte, war doch relativ begrenzt. Ja, das waren trotzdem furchtbare Dinge. Ja, also wenn man sich daran denkt, wie die Römer nach dem dritten Punischen Krieg Karthago den Erdboden gemacht haben, den Erdboden gleich gemacht haben und doch immerhin eine Stadtbevölkerung von annähernd 100.000 Menschen umgebracht haben, und zwar jetzt Männer, Frauen, Kinder, Greise, alles, aber die mussten schon ein paar Tage hart arbeiten. Ja, also das ging nicht in wenigen Sekunden. Ja, heute ist das ein Knopfdruck, wie Sie wissen. Das heißt also, das war, und das Zweite ist, warum sozusagen aus irgendwelchen Gründen hat man immer schon das, was Menschen Menschen zufügen, bis zu einem gewissen Grade, ja, und wir sprechen jetzt wirklich in der Zeit vor dem 20. Jahrhundert. Deswegen klammere ich mal das 20. Jahrhundert und sozusagen die barbarischen Exzesse an Aggressivität in diesem Jahrhundert mal aus. Ja. Man konnte bis zu einem gewissen Grad das immer auch nachvollziehen. Und sei es nur, wenn man weiß, Feinde tötet man. Ja. Städte, die man erobert hat, plündert man. Man würde selber, wäre man in der Situation, genauso handeln. Nicht? Wäre es den Karthagern gelungen, Rom zu erobern, hätten sie das Gleiche gemacht. Ja? Das heißt, es ist irgendwie ausrechenbar. Es ist zwar furchtbar für die Betroffenen, aber es ist ausrechenbar. Es gibt Motive, die nachvollziehbar sind. Ja? Bei den Naturkatastrophen fehlt das. Das trifft einen. Und dann stellt sich genau diese Frage, warum jetzt und warum mich oder meine Familie oder diese Stadt oder jene Stadt. Und wenn ich einen Gott voraussetze, dann denke ich so wie Hiob. Was habe ich getan? Ist das ein Zeichen? Ist das ein Signal? Ja? Will Gott uns damit etwas sagen? Straft er uns? Wofür straft er uns? Was haben wir falsch gemacht? Ja? Und Gott, weil ich vorhin den Hurricane, der New Orleans vernichtet hat, erwähnt habe. Sie wissen, dass damals sozusagen in christlich-fundamentalistischen Kreisen der USA sofort diese Frage wieder aufgetaucht ist. Ja? Das ist ein Zeichen Gottes gewesen. Er hat diese Stadt vernichtet, weil die besonders, so wie Sodom und Gomorra. Ja, Sodom und Gomorra ist sozusagen das Beispiel dafür. Ne? Also besonders unmoralisch zugegangen ist. Das ist sozusagen das Paradigma, das Denkparadigma, das aus dieser Tradition überliefert wird. Leibniz geht nicht so weit. Ja? Denn das wäre zu einfach gedacht, also da ist ein Volk böse und dann kommt Schwefel und Feuer über dieses Volk oder eben der Wirbelsturm oder eben das Erdbeben, sondern Leibniz ging davon aus, dass das Ganze sozusagen in einem bestimmten ausgewogenen Ursache-Wirkungs-Verhältnis zueinander steht und wir eigentlich nicht wissen oder nicht wissen können, warum das zum Funktionieren des Universums in dieser optimalen Form notwendig ist. Unterm Strich, so könnte man sagen, ist Leibniz davon ausgegangen, dass sich das Positive und das Negative, zumindest im Kontext dieser physischen Übeln, immer die Waage halten, ja, und notwendig sind für die Dynamik des Systems. Ja. Und Sie kennen diese berühmte Formulierung von der prästabilierten Harmonie des Universums, die Leibniz hier unterstellt hat. Das heißt nicht, dass das ein statisches Universum ist, ganz im Gegenteil. Das ist ständig sozusagen in Ursache-Wirkungszusammenhängen, aber in der Summe ist es stabil. Und das ist von Gott von allen Anfang an sozusagen so eingerichtet worden. Wirklich problematisch, das Interessante ist jetzt übrigens, dass Leibniz ein sogenannter Optimismus, ja, und Optimismus im Leibnizschen, im philosophischen Sinne, heißt ja nicht, wie das heute meistens verwendet wird das Wort, ich glaube, dass es besser werden wird. Der Optimist ist jemand, der sagt, na, wir leben jetzt zu einer Wirtschaftskrise, aber ich bin optimistisch. Ich blicke optimistisch in die Zukunft, der Aufschwung ist sichtbar, die Auftragslage verbessert sich, die Gewinne steigen. Ja? Das ist der Optimismus der Gegenwart. Das war nicht Leibnizens Begriff, sondern Optimismus wirklich im strengen philosophischen Sinn, die These, dass Gott eine optimale Welt geschaffen hat. Nicht im Sinne von gut, sondern im Sinne, es ist keine bessere möglich. Ja? Nur damit Sie das in Erinnerung behalten. Das eigentlich Interessante ist jetzt natürlich auch für Leibniz sozusagen das Mal um Morale, nämlich das Böse, das Übel, das vom Menschen kommt und das sozusagen einer moralischen Verantwortung unterliegt. Was ich sagen wollte, interessant ist, dass dieses System von Leibniz' Optimismus in Misskredit geraten ist und verworfen worden ist, ja, das kann nicht die beste aller möglichen Welten sein, in der wir leben, nicht, weil irgendwo ein Massaker passiert ist, ja, nicht, weil irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist, der damals an der Tagesordnung war, nicht, weil man den 30-jährigen Krieg gerade hinter sich hatte, ja, sondern weil die Stadt Lissabon 1755 von einem Erdbeben vollkommen zerstört wurde. Ja. Das ist sozusagen eine der kulturgeschichtlich, wenn man so sagen kann, wirkmächtigsten Naturkatastrophen gewesen, das Erdbeben von Lissabon 1755, hat eine ganze Reihe von philosophischen, theologischen, literarischen Arbeiten, Traktaten nach sich gezogen, die sich damit auseinandergesetzt haben, was es bedeutet. Ja. Und Voltaire hat ja, Sie kennen vielleicht seinen Roman Candide, eine einzige satirische Persiflage auf Leibniz. Da taucht ein Philosoph auf, Pangloss, der eben diese Position vertritt, wir sind im Leben der besten aller Welten und dem passiert auch alles Mögliche, aber er lässt sich davon nicht beirren, wird der Lächerlichkeit preisgegeben, eine Karikatur von Leibniz gleichermaßen. Und Voltaire hat auch ein Traktat darüber geschrieben, dass sozusagen eine Welt, in der so etwas passieren kann, ja, in der sozusagen eine der schönsten Städte in einer Nacht vernichtet werden kann, kann nicht von einem guten Gott geschaffen, beziehungsweise kann nicht die beste aller möglichen Welten sein, wo so etwas geschehen kann. Das heißt, das, was die Menschen wirklich erschüttert hat, war nicht ihre eigene Grausamkeit, sondern die Grausamkeit der Natur, hinter der sie die Handschrift Gottes vermutet haben. Das ändert sich dann im 20. Jahrhundert. Aber erst im 20. Jahrhundert. Erst mit dem Ersten Weltkrieg. Das moralische Übel, sozusagen für Leibniz, ist jetzt natürlich eine ziemliche Herausforderung, weil er jetzt natürlich erklären muss, wie in dieser wohlgeordneten, optimalen Welt, wie tatsächlich das individuell Böse, die individuelle Bösartigkeit, die individuelle Aggressivität des Menschen gerechtfertigt werden kann angesichts eines guten Gottes. Und er hat im Wesentlichen zwei Strategien, um das Böse sozusagen zu erklären. Die eine Strategie ist natürlich diejenige, dass er sagt, eine Welt, und das ist, also den Gedanken versuchen Sie einmal sozusagen metaphorisch auf der Zunge zergehen zu lassen, auch wenn er Sie im ersten Moment vielleicht befremden mag. Immer unter der Voraussetzung, seine These stimmt, ja, vom Optimum der Schöpfung, dann muss Leibniz zu dem Schluss kommen, dass eine Welt, in der es das Übel nicht gäbe, in der es also auch das moralische Übel nicht gäbe, eine schlechtere Welt wäre als eine Welt, in der es das moralische Übel gibt. Und das ist natürlich jetzt eine ganz interessante Überlegung. Nämlich unter der Voraussetzung, die natürlich auch Leibniz teilt, dass das moralische Übel selbst die Idee der Freiheit zur Voraussetzung hat, würde das bedeuten, dass eine Welt, in der es keine Freiheit gibt, schlechter wäre als eine Welt, in der es Freiheit gibt, auch dann oder gerade dann, wenn Freiheit natürlich auch missbraucht werden kann. Das heißt also, Sie können sich jetzt sofort überlegen, natürlich kann man sich jetzt eine Welt vorstellen, in der alles geregelt ist, in der es keine Freiheit gibt, in der Menschen nicht eine Möglichkeit haben, etwas aus freien Stücken zu tun, in der sie also auch das Böse nicht tun können, wäre das eine Welt, in der wir leben wollten. Also wir arbeiten ja an dieses, es gibt ja literarische Utopien, die das vorexerziert haben. Sie kennen vielleicht Aldous Huxley, Brave New World und seine Nachfolger, und wir arbeiten ja daran. Ja, also Sie können sich ja vorstellen, das ist vielleicht in 20, 50 Jahren, Ihre Enkelkinder werden wahrscheinlich vielleicht schon so behandelt werden, das Kind wird im Mutterleib einen Gen- und Gehirnscan unterzogen, ja, man merkt genau, wo die möglichen Defekte sind, entweder wird es beseitigt oder es wird repariert, ja, dann kommt es auf die Welt, es wird genetisch so ausgestattet, dass es nur noch bestimmte Dinge machen kann, die Eltern dürfen auch Palette von Wünschen äußern, ja, es soll Pianist werden, Wissenschaftler werden, Techniker werden, was auch immer, dann werden die Gene und Gehirnstrukturen so programmiert. Und für alle Allfälligkeiten, sozusagen abweichenden Verhaltens, gibt es sozusagen Früherkennung und Beseitigung. Ja, es ist ja der Traum der Hirnforschung. Früherkennung und Beseitigung. Ja. Und natürlich, es wird dann keine aggressiven Menschen mehr geben, denn wenn ich das schon vorher erkennen kann und das Hirnareal dementsprechend behandle oder formiere, dann wird die Aggressivität nicht vorhanden sein oder wird umgepolt werden können, wie auch immer. Ja. Jetzt braucht man natürlich auch dort, in so einer Welt braucht man natürlich auch Menschen, die aggressiv sein können. Was weiß ich, sei es nur, um körperliche Arbeit leisten zu können. Man muss ja eine Wut haben auf einen Tisch und stemmen. Also das muss man dann ganz vorsichtig dosieren. Ja. Betriebsunfälle sind vielleicht möglich, aber es wird sicher eine Welt sein, in der es weniger Morde, weniger Kindesmissbrauch, weniger Vergewaltigungen, weniger Diebstähle und so weiter geben wird. Und jetzt können wir uns also wirklich schöne Frage stellen, wollen wir in so einer Welt leben? Ja? Wo jeder der Verantwortung des Handelns enthoben ist, weil er sozusagen vom Mutterleib an, oder die kommen ja nicht mehr aus dem Mutterleib dann, die Kinder, sondern die kommen ja aus dem künstlichen Uterus, die werden eine extra Uterin gezeugt und hochgezogen, wo also diese Produkte, muss man dann sagen, von allen Anfang an so programmiert werden, dass sie nichts Böses anstellen können. Ja? Das wäre also so eine Utopie einer vollkommen determinierten, geordneten Welt, in der es keine Freiheit gibt, aber dann natürlich auch nichts mehr Böses. Ja? Die These von Leibniz ist, so eine Welt wäre weniger gut als die Welt, in der wir leben. Ja? Denn dieses Böse ist auch ein Indikator für etwas Gutes, nämlich genau für diese Freiheit. Und in dem Moment, so die Grundthese von Leibniz, in dem Gott sozusagen diese Freiheit in dieses Universum einkomponiert hat, hat er dem eine Qualität gegeben, die es überlegen macht, allen vollkommen determinierten Systemen, aber gleichzeitig natürlich auch ein Risiko ist er damit eingegangen, denn er kann sozusagen diese Freiheit nicht mehr kontrollieren. Ja? Die Freiheit bedeutet aber nicht, dass jemand sozusagen das Böse machen muss. Ja? Er kann es, aber er muss es nicht tun. Das ist sozusagen dann wieder die Kehrseite. Und das Interessante ist jetzt von Leibniz, dass in dieser Welt, die aus Optimierungsgründen unvollkommen sein muss, die diese Chance zur Freiheit und damit die Möglichkeit des Bösen einkomponiert haben muss, dass man von dieser Welt sehr wohl sagen kann, dass diese Unvollkommenheiten auch in Form moralischer Übel irgendwo immer zum Ausdruck kommen werden, aber es ist völlig unbestimmt, wo sie zum Ausdruck kommen und durch wen sie zum Ausdruck kommen werden. Ja? Sie erinnern sich vielleicht an dieses Jesus-Wort, das Böse muss kommen, aber wehe, durch wen es kommt. Ja? Das war angesichts, ich glaube, des Verrats von Judas, den er vorausgesehen hat. Ein furchtbares Wort, könnte man sagen. Aber im Grunde, in so einem guten Sinne, im Leibnizschen Sinne gedacht. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Die Unvollkommenheit wird sich ausdrücken. Betriebsunfälle der Geschichte, des menschlichen Verhaltens, des Lebens, des Denkens, des Fühlens wird es notwendigerweise geben müssen. Das gehört zu der Grundausstattung dieser Welt, damit sie so funktioniert, wie sie auch funktionieren kann. Aber wo, an welcher Stelle, durch wen das Ganze geschehen wird, das unterliegt sozusagen unserer eigenen Bestimmung und Souveränität. Das ist nicht festgelegt, das ist nicht determiniert und das gehört sozusagen mit auch. Das gehört mit auch zu diesem Modell der Funktionsweise dieses Universums. Der zweite Gedanke, mit dem Leibniz versucht hat, hier das individuell Böse, das menschlich Böse, das moralisch Böse zu verteidigen, angesichts dieser Harmonie des Universums, ist ja ein Gedanke, der lange Zeit viel diskutiert wurde, mittlerweile aus begreiflichen Gründen wirklich vollkommen aus der Mode gekommen ist, obwohl er wirklich etwas für sich hat, nämlich auch hier die Beschränkung unseres Verstandes, ja, erlaubt es ja nicht zu erkennen, ob das, was wir auch im moralischen Sinne als böse und verwerflich annehmen, ob das nicht in einem größeren Zusammenhang zu etwas Gutem geführt hat. Ja. Also ob im Ratschluss, im unerforschlichen Ratschluss Gottes nicht schon vorgesehen ist, ja, dass diese individuellen Artikulationsmöglichkeiten, die auch die Chance zum Bösen ergreifen können, insgesamt nicht etwas Gutes bewirken. Das ist ein Gedanke, der bei Leibniz noch sehr theologisch verteidigend präformiert war, mit einer Einschränkung, man darf natürlich nicht, und das ist ganz eine diffizile Einschränkung, Man darf natürlich nicht willentlich das Böse tun mit der Begründung, aber ich werde damit etwas Gutes erreichen. Ja? Das ist was anderes, als etwas Böses zu tun und Gott sorgt dann dafür, dass daraus was Gutes wird. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das kann Mephistos sagen. Ja? Weil er Gottes Ratschluss kennt. Ja? Wir dürfen nicht sagen, ja? Ich will mal so richtig böse sein, oder ich muss richtig böse sein, weil der Zweck, den ich damit erreiche, ist ja eigentlich das Gute. Das ist das alte Problem, ob der Zweck die Mittel hat. Ja? Also ob ich Frauen und Kinder ausrotten darf, etwa in Afghanistan, um dort die Befreiung der Frau durchzusetzen. Nicht? Sie merken diesen logischen Widerspruch. Und das tun wir de facto. Also nicht wir, Österreich nicht beteiligt, aber die Europäische Union natürlich schon. Das heißt, es genau, und das soll gleich sein, das geht nicht. Also ich muss als moralisches Objekt sozusagen mir immer bewusst sein, dass ich das Gute will, und ich kann nicht sozusagen willentlich das Böse wollen mit dem Argument, es dient ja einem guten Zweck. Aber aus einer anderen Perspektive kann es ja wohl sein, dass das, was jemand als Böses tut und willentlich als Böses tut, in einem größeren Kontext natürlich zu etwas im System der Welt, zu etwas Guten führt. Es gibt übrigens eine ganze Reihe von säkularisierten Varianten dieses Arguments. Ja? Säkularisierte Varianten, das heißt also, ohne jetzt Gott rechtfertigen zu wollen, ja auch ohne einen Schöpfergott anzunehmen, trotzdem die These zu vertreten, dass das, was wir als Grausamkeit, als Bösartigkeit, als Aggressivität, als Bestialität empfinden, dass das in einem größeren Kontext, wenn man so sagen kann, zum Guten führt, ohne dass es jetzt unserer Willensentscheidung unterläge. Eine dieser Varianten stammte von Hegel, der den Prozess der Geschichte so interpretiert hat, dass damit die Geschichte sich zunehmend zur Zivilisation, zur Freiheit, zur Vernünftigkeit entwickeln kann, muss sie diese Umwege über Kriege, Völkermorde, Revolutionen, Attentate, Massaker etc. 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 nehmen. Es geht nicht anders. Ja? Aber insgesamt, all along, so könnte man sagen, wird es dadurch immer besser, obwohl das, was aktuell passiert, uns furchtbar erscheint. Das konnte man vielleicht, als Hegel das geschrieben hat, 1810, 1815, aber immerhin in der Erfahrung einer napoleonischen Kriege, die ersten Massenkriege der Neuzeit waren, konnte man das vielleicht noch so sehen, obwohl das auch von Zeitgenossen durchaus auch problematisiert worden ist. Eine zweite säkularisierte Version diesen Gedankens stammt dann von Nietzsche, auf den ich ja noch genauer eingehen werde in den nächsten Vorlesungen, aber nur um Zusammenhang zu sehen, wo es dann etwa heißt, dass dieser Wille zum Bösen natürlich überhaupt erst die Kraft ist, also Nietzsche legt das dann ganz anthropologisch fundamental an, überhaupt erst die Kraft ist, aus der Gutes entstehen kann. Ja? Und zwar jetzt unabhängig davon, was der Einzelne hier will. Ja? Jede Kultur hat Barbarei zur Voraussetzung. Ja, das ist sozusagen der Grundgedanke. Gäbe es nicht dieses Übermaß an Aggressivität, das sich auch in Grausamkeiten aller Art äußern kann, dann gäbe es auch nicht die Kraft, mit der man etwas aufbauen kann. Ja? Das Destruktive ist sozusagen die Voraussetzung für das Konstruktive. Ja, Sie können das also an allen Orten beobachten. Nicht? Also ein junger Architekt, der was Neues bauen will, geht durch eine Stadt wie Wien und sieht zuerst alle die Häuser, die er wegsprengen will. Ja? Denn er will ja dort was bauen. Ja? Das ist ganz klar. Und für die ist alles nur störend, was da steht. Ja, das Parlament, das Rathaus, da steht was um die Universität. Ja, das ist ein altes Plunderzeug. Ja, weg damit, zerstören, sprengen. Ja, das Ganze noch filmen, Lust dabei haben. Ja, und da ist eine leere Fläche. Ja, und darauf was Neues bauen. Ja, dann machen Sie sich keine Illusionen, es geht nicht anders. So ist die These von Nietzsche. Ja, wir brauchen diese Lust an der Zerstörung, an der Destruktivität, damit wir auch die Kraft gewinnen können, etwas Neues zu machen. Im Grunde ist das dasselbe Argument, das Leibniz schon gewählt hat. Nur bei Nietzsche sollte der Mensch selbst die Souveränität erlangen, zu wissen, sozusagen, in welchem Gesamtzusammenhang das Böse zum Guten sich gewendet haben wird. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass sozusagen die Skepsis gegenüber diesem Leibnizschen Pessimismus und das Erdbeben von Lissabon 1755 zu einem gesamteuropäischen Phänomen geworden ist, also ist die Abkehr von dieser Variante der Theodizee, möchte jetzt nur noch drei, um das heute noch abzuschließen, drei Gedanken jetzt in verkürzter Form hier vorbringen. Es war ja Arthur Schopenhauer gewesen, der pointiert und sozusagen auf den Punkt gebracht, gegen Leibniz argumentiert hat, übrigens mit ähnlichen Argumenten, dass es gar nicht sein kann, dass wir in der besten aller Welten leben, sondern im Gegenteil, wir leben in der schlechtesten aller denkbaren Welten. Das ist die andere Variante, die natürlich auch relativ reizvoll ist. Ja? Wir leben in der schlechtesten aller denkbaren Welten. Deswegen ist Schopenhauer wirklich Pessimist, auch nicht in dem Sinne, er ist Misanthrop und glaubt, dass die Wirtschaft nicht erholen wird oder so, sondern ein fundamental philosophischer Pessimist. Ja? Nämlich die Welt, in der wir leben, ist die schlechteste aller nur denkbaren. Und zwar aus einem Grund, so Schopenhauer, oder aus mehreren Gründen, die uns relativ, zumindest einer dieser Gründe, scheint uns relativ modern zu sein. Denn das logische Hauptargument von Schopenhauer war ja gewesen, wäre diese Welt, in der wir leben, nur noch ein bisschen schlechter, dann würde diese Welt nicht mehr existieren. Also muss sie die schlechteste der denkbaren Welten sein, eine schlechtere ist nicht denkbar. Und auch hier, dass sozusagen alle diese Formen der Übel durchgespielt, die Leibniz vorgegeben hat. Und bei Schopenhauer finde ich schon der interessante Gedanke, der auch gegenwärtig immer wieder diskutiert wird, wäre zum Beispiel, also das, was wir diese, was auch die Physiker immer erstaunt, ja, diese Abgestimmtheit und diese unglaubliche schmale Bandbreite an physikalischen Gegebenheiten, die notwendig sind, damit so etwas wie unsere Welt, nämlich unser Leben, entstehen kann. Ja? Wir alle wissen, wäre die Atmosphäre nur ein bisschen anders zusammengesetzt, wäre die Temperatur auf diesem Planeten nur ein bisschen höher oder niedriger, das macht uns ja so große Sorgen. Ja? Wären sozusagen, was weiß ich, der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre nur ein bisschen anders, als er jetzt ist, gerade noch ist, ja, wir tun ja alles, um das willentlich zu verändern, dann würde das Leben sofort hier unmöglich machen. Das heißt also, eine Welt, ja, die so wenig Chancen hat, sich letztlich zu verändern, ohne sich zu vernichten, kann nur eine schlechte Welt sein. Ja? Das ist eine Welt, die also keinen Bewegungsraum hat, nach unten, ja, die nicht schlechter werden kann, ja, weil sie dann verschwindet, ja, muss, so Schopenhauer, die schlechteste aller Welten sein. Und gegenwärtig ist ja das, was die ganze Klimakatastrophe oder Klimadebatte hatte, genau dieses schopenhauerische Argument zur Voraussetzung. Ja. Wäre es egal, ja, ob wir Durchschnittstemperatur von 20, 30 oder 80 Grad auf dieser Erde haben, bräuchten wir uns aber keine Gedanken machen. Es ist aber nicht egal. Ja. Bei einem Temperatureinstieg von 4 Grad wären, was weiß ich, 10 oder 15 Länder dieser Erde überflutet, bei einem Temperaturanstieg von 10 Grad gibt es uns einfach nicht mehr. Ja? Was sind aber jetzt 10 Grad? Das ist nichts. Ja? Das heißt also, bei so einer kleinen Bandbreite, so Schopenhauer, ist wirklich interessant, dass die Klimaforscher nie Schopenhauer zitieren, obwohl es da zum ersten Mal dieser Gedanke wirklich auftaucht, ja? Mitte des 19. Jahrhunderts. Bei so einer geringen Bandbreite ist es undenkbar, von einer guten Welt oder von einer optimalen Welt zu sprechen. Es ist eine schlechte Welt. Das zweite Argument, das Schopenhauer vorführt, was auch sozusagen logisch, mathematisch gedacht war, was wir heute so nicht teilen, ja, weil es nicht mehr unserem Erfahrungshorizont, glaube ich, entspricht, obwohl es vielleicht nicht außer Kraft gesetzt ist, das ist, dass Schopenhauer sagt, das ist auch deshalb keine gute Welt, weil, nüchtern betrachtet, ich verkürze jetzt dieses Argument, Sie können es in die Welt des Willens und Vorstellung nachlesen, weil nüchtern betrachtet die Summe des Leidens in dieser Welt immer um zig Größenordnungen größer sein wird als die Summe aller möglichen Glückserfahrungen. Ja? Das heißt, in Summe betrachtet, wenn wir jetzt aufrechnen wollten, ja, der versucht hier so wie Leibniz mathematisch zu argumentieren, ja, wenn wir jetzt aufrechnen wollten, wie viele Menschen in diesem Moment auf dieser Erde leiden, an Hunger, an Krankheit, an Beschwerden, an Krieg, ja, und dann dagegen rechnen, wie viele Menschen auf dieser Erde gerade in dem Moment einen Glücksmoment erleben, ja, wenn wir drauf kommen, das Verhältnis ist wirklich wahrscheinlich 1 zu 10 oder 1 zu 100 oder 1 zu 1000. Ja, also 300 hier glücklich, ja, und der Rest leidet. Und eine Welt, ja, eine Welt, sozusagen, wo man keine Chance hat, dem Leiden zu entkommen. Ja, wir sind zum Leiden, so Schopenhauer, sozusagen verurteilt und verflucht, auch wenn wir Anstrengungen nehmen, individuelles Leid zu minimieren. Ja, im Großen und Ganzen gesehen ist es uns bis heute nicht wirklich gelungen. Eine solche Welt ist auch keine gute Welt. Das Einzige, was Schopenhauer zugesteht, ist, dass der Blick auf diese Welt manchmal ganz schön sein kann. Ja, die Sonne, die Berge, die Landschaft, die Natur. Aber so ein entscheidender Gedanke von ihm, zu sehen sind die Dinge freilich schön, aber sie zu sein ist etwas ganz anderes. Ja? Das heißt also, man darf jetzt nicht die ästhetische Perspektive von außen mit dem Leben und Erleben dieser Existenz verwechseln. Hier leiden wir, so Schopenhauer, nach wie vor. Dass diese Gedanken, das habe ich sehr verkürzt gemacht, dass diese Gedanken der Theodizee und wie lässt sich so eine Welt oder ein Gott angesichts der Übel in dieser Welt denken, dass diese nicht nur historisch sind, sondern dass die gerade im 20. Jahrhundert wieder an Bedeutung gewonnen haben, möchte ich an zwei Beispielen noch kurz am Ende der Vorlesung heute exemplifizieren. Es ist natürlich völlig klar, dass der Zweite Weltkrieg, Auschwitz, und für manche Denker auch das zweite große Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs, nämlich der Atombombenabwurf oder die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki, diese Frage wieder neu virulent gemacht haben. Wie kann ein Gott, wenn ich ihn noch voraussetzen will, so etwas zulassen? Beziehungsweise gab es dann sozusagen Denker, die daraus, aus dieser Erfahrung, dass diese Menschheitsverbrechen passieren konnten, ohne dass irgendeine transzendente Macht eingegriffen hätte, haben das als endgültigen, wenn man so sagen kann, negativen Gottesbeweis, also Beweis für die Nicht-Existenz Gottes genommen. Ich zitiere jetzt zwei prominente Philosophen des 20. Jahrhunderts, Günther Anders und Hans Jonas, die sich mit diesem Problem auseinandergesetzt haben. Beide, sie waren sogar befreundet, haben auch dieselbe Frau geliebt, nämlich Hannah Arendt. Stammten aus demselben, aus einem ähnlichen jüdischen Milieu, mussten vor den Nazis fliehen. Anders ist in den USA gegangen. Hans Jonas war zeitweilig britischer Offizier, dann in Jerusalem, dann ist er auch nach USA gegangen. Anders war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, ist zurück, hat bis zu seinem Tod 1992 in Österreich, in Wien gelebt. Und Günther Anders, trotz oder obwohl sozusagen seines jüdischen Hintergrund, war sozusagen ein bekennender Atheist, ein kämpferischer Atheist. Ja? Aber auch gleichzeitig immer versucht, sozusagen diesen Atheismus zu argumentieren. Und es gibt in seinen autobiografischen Aufzeichnungen, die zum großen Teil übrigens fingiert sind, ja? Also glauben Sie nicht, dass das alles wirklich passiert ist, dann fingiert er ein Interview mit einem Journalisten zur Frage: Glauben Sie an Gott? Wenn nein, warum nicht? Ich glaube nicht, dass der Journalist wirklich so blöd fragen kann, aber man soll es nicht ausschließen. Und jetzt schildert Günther Anders, wie er mit diesen Journalisten hat er gehasst. Ja, das war für ihn der Inbegriff der Unbildung. Die hat er gehasst und jetzt führt er diesen Journalisten vor. Erst einmal teilte ich ihm schlicht mit, ich zitiere jetzt Anders, dass ich nicht wusste, was mit dem Wort Glauben überhaupt gemeint sei. Sein Unterkiefer fiel herunter, so als hätte ich in präzedenzloser Weise einen durch den Fernsehauftrag automatisch mitgeltenden Vertrag gebrochen. Wenn es Gott gibt, sprach ich sehr langsam weiter, und das ist der Grundgedanke von Anders, dann ist er einer, der Auschwitz und Hiroshima nicht verhindert hat. Er ist also einer, der die Hände im Schoß diese beiden Ereignisse zugelassen hat. Ist solch ein Gott ein gerechter Gott? Wäre ein solcher Gott ein gerechter Gott, ein liebender Gott, ein barmherziger Gott, einer, und das ist sozusagen der Kerngedanke von Anders, ja, einer, zu dem wir beten dürften, ohne uns zu entwürdigen. Einer, den wir anbeten dürften, ohne uns zu schämen, ohne uns zum Komplizen seines Zulassens zu machen. Und dann fragt er den Journalisten, finden Sie nicht, dann schon besser kein Gott. Und das ist natürlich ein ganz starker Gedanke.
Dass sagen, einen Gott anzunehmen, der Auschwitz und Hiroshima zugelassen hat, und trotzdem an diesen Gott zu glauben und zu diesem Gott zu beten, gleichsam eine Einverständniserklärung mit diesem Zulassen, das heißt letztlich eine Einverständniserklärung mit diesem Menschheitsverbrechen darstellt. Dann schon besser kein Gott. Und das, also, das ist geschrieben ungefähr 1970, ja, also nicht im 18. Jahrhundert, ja, 1970. Ja. Also der Zweite Weltkrieg, und anders hat ein Großteil seiner Familie auch in den Konzentrationslagern, in den Vernichtungslagern der Nazis verloren, war für ihn tatsächlich der leibhaftige, historische, negative Gottesbeweis. Ganz anders Hans Jonas. Sie kennen Hans Jonas wahrscheinlich von seinem berühmten Buch Das Prinzip Verantwortung, wo er zum ersten Mal so etwas wie eine ökologische Ethik versucht hat zu formulieren. Meines Erachtens noch immer zu diesem Thema eines der besten Bücher, das geschrieben wurde. Von Hans Jonas gibt es eine ganz schmale Schrift, und die ist wirklich sehr, sehr lesenswert, auch vom eindringenden Stil her, unter dem Titel Der Gottesbegriff nach Auschwitz, eine jüdische Stimme. Also wie kann jemand, der sozusagen genau zu diesem Volk gehört, das vernichtet worden ist und vollständig hätte vernichtet werden sollen, das aber gleichzeitig eine ganz besondere Beziehung zu seinem Gott hat, wie kann hier so mit diesem Problem Gott und Auschwitz umgegangen werden? Und der zentrale Satz in dieser Meditation über den Gottesbegriff nach Auschwitz, der zentrale Satz nach Hans Jonas erinnert natürlich, und da schließt sich der Kreis dieser Vorlesung, an diese so vier Varianten, die Epikur am Anfang aufgezählt hat. Er schreibt, durch die Jahre des Auschwitz-Wütens schwieg Gott. Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte, griff er nicht ein. Das heißt also, Hans Jonas, das ist natürlich für Theologen was unglaublich Interessantes,
Hans Jonas arbeitet tatsächlich mit dem Gottesbegriff, den Epikur ausschließen wollte, nämlich der schwache Gott. Ein Gott, der eine Welt geschaffen hat, in die er nicht mehr eingreifen kann, auch wenn er wollte. Und dann kommt sozusagen als Gegenthese zu Anders, als Gegenthese zu Anders, gerade weil es ein schwacher Gott ist, gerade weil es ein schwacher Gott ist, erfordert dieser Gott vom Menschen die Solidarität, die Sympathie, das Einverständnis, gerade weil dieses Schöpfungsprojekt, der Gott sozusagen aus den Händen geglitten ist, das sind die Worte von Hans Jonas, wirkt da bei den Menschen für dieses Schöpfungsprojekt, legt sozusagen die Möglichkeit, dieses Schöpfungsprojekt noch irgendwie zum Besseren zu wenden, in die Hände des Menschen selbst. Mitleid mit einem schwachen Gott. Ja, das ist sozusagen auch eine Konzeption, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat und die zeigt, deswegen habe ich das noch am Ende jetzt angeführt, die zeigt, wie sich dieser Bogen der Auseinandersetzung mit dem Bösen und Auschwitz und Hiroshima sind ja sozusagen die Konzentrationspunkte des Bösen im 20. Jahrhundert, wie sich das Auseinandersetzung mit dem Bösen angesichts der Frage, wie konnte ein Gott das zulassen, dass sich diese Konstellation, diese Gedankenkonstellation von der Antike, vom Epikur, vom Buch Hiob über Leibniz zieht, bis in die philosophische Reflexion der Gräuel dieser Welt im 20. Jahrhundert. Danke Ihnen und das nächste Mal beschäftigt uns mit der Frage, ob wir alle eigentlich ohnehin zum Bösen geboren sind.